Es ist spät abends, oder ich weiß gar nicht genau, wie viel Uhr ich hätte auf die Uhrzeit rausfinden sollen, ich weiß es nicht genau. Aber Jesus redet mit seinen Jüngern und sagt ihnen, diese Nacht werdet ihr alle an mir Anstoß nehmen. Und mit Anstoß nehmen war jetzt nicht gemeint, dass man sich ein bisschen über ihn ärgert, sondern er sagt, wie es geschrieben steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Ich habe bei uns in der Gemeinde, in Koblenz ist eine Frau, ihr Vater war Hirte, war, weil er schon verstorben ist. Und ich habe festgestellt, Schafe sind einfach total dumme Tiere. Wenn die zum Beispiel auf dem Rücken liegen, dann brauchen die mega Hilfe. Die sind schutzlos, die sind orientierungslos. Es kann zum Beispiel sein, dass die Schafe hier weiden und da hinten ist das Wasser, aber die würden nicht hinfinden ohne einen Hirten. Die brauchen einen. Und die brauchen einen Hütehund, die brauchen einen Hirten, der auf die aufpasst. Ansonsten stehen die nur da und werden irgendwie gefressen. Dumm und schutzlos sind die. Und Jesus sagt jetzt, der Hirte wird geschlagen werden und die Schafe werden zerstreut, was übrigens eine normale, logische Folge ist. Übrigens, als der Vater von unserer Tine gestorben ist, dann mussten die Schafe geschlachtet werden, zum großen Teil. Denn die kannten ihren Hirten und die haben sich an keinen anderen gewöhnt. Das einzige Schicksal war für sie der Essteller. Also die wurden halt gegessen danach. Nur weil der Hirte weg ist. Aber der Petrus sagt zu Jesus, ey, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Und wahrscheinlich dachte er, Jesus, ich bin nicht so sehr scharf wie die anderen hier. Ich meine, wenn ich mir die 11 hier angucke, Johannes, Jakobus und Thomas und hier die zwei Judasse an meiner Seite, ja, vielleicht, aber ich niemals. Und Jesus verspricht ihm eins und sagt ihm, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus antwortet ihm wieder und sagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und ehrlich gesagt, die anderen Jünger antworteten auf eine ähnliche Art und Weise. Hey Jesus, wir aber auch nicht. Aber Petrus war der vorlauteste von allen. Und dann gingst du weiter. Die sind in den Garten Gethsemane gegangen. Jesus hat sich drei Jünger mitgenommen, hat gesagt, wacht und betet. Denn das Wachen, also das Beten, wäre eine Art, wie man wachen kann, um aufzupassen. Aber das Schaf Petrus schläft sofort ein. Jesus kommt zurück und sagt, habt ihr nicht mit mir gebetet? Und Petrus ist schon so ein bisschen, fühlt sich ungut, aber wusste nicht, was er antworten sollte. Jesus geht nochmal beten, gleiche Geschichte wieder. Petrus, Johannes, Jakobus schlafen wieder ein. Und das Ganze wiederholt sich dreimal. Und schon sieht man, dass er nicht so wahnsinnig guter Hirte war. Er konnte im Gebet nicht wachen. Und dann ging es aber weiter. Jesus sagt, okay, jetzt ist es vorbei. Die Leute, die mich packen wollen, die sind schon da. Denken wir uns wieder den Hirten. Und das Schaf Petrus zieht das Schwert und springt vor den Hirten und sagt, ich werde dich bewachen. Stellen wir uns mal die Geschichte vor. Ein Schaf kommt daher und will den Hirten hüten. Naja, der Petrus hat falsch von sich gedacht. Und ich bin so froh, dass der Petrus falsch von sich gedacht hat, denn diese Regungen kenne ich aus meinem Herzen auch. Und vielleicht der eine oder andere hier in der Runde auch. Petrus hat gemeint, er müsste den Hirten verteidigen. Das Ganze geht weiter und Jesus steht vor den Hohenpriestern und vor den Schriftgelehrten. Habe ich Petrus gesagt? Jesus steht vor denen. Und Simon Petrus und Johannes sind irgendwie gefolgt. Wahrscheinlich kannte der Johannes irgendeinen Bekannten da und die sind da, oder nicht wahrscheinlich, er kannte jemanden und die sind dann in den Hof des Hohen Priesters gekommen und Petrus stand an der Tür draußen und hat die ganze Zeit gelauscht. Ich muss auf meinen Hirten aufpassen, dass dem nichts passiert. Und irgendwann kommt da eine Magd, die Türhüterin, die ein bisschen aufgepasst hat und sagt, bist nicht du auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Und Petrus steht da und sagt, nein, ich bin's nicht. Die kleine Magd steht da und der große Petrus bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun. Und dann denkt er sich, ich gehe mal besser ein paar Meter raus. Draußen ist es kalt, ein Feuer brennt, er stellt sich mit an das Feuer. Jesus wird verhört und steht seinen Mann, aber Petrus steht draußen und wärmt sich und bekommt wieder die Frage, diesmal von den Umstehenden, bist nicht auch du einer von den Jüngern? Und er leugnet und sagt, nein, ich bin's nicht, ich habe mit ihm nichts zu tun. Und einer von denen war ein Verwandter von dem Mann mit dem Ohr. Ja? Also, ihr kennt die Geschichte eh, ne? Petrus hatte das Schwert genommen und versucht zu verteidigen und dabei ein Ohr abgeschnitten. Und der Verwandte stand da und dachte, hey, das sieht so aus wie die Silhouette von dem Mann, der meinem Verwandten das Ohr abgehauen hatte. Doch, du bist einer von denen. Und Petrus verleugnete wieder. Und in einem anderen Evangelium heißt es, er fluchte. Ich mache das hier mal nicht nach, ja? Aber er hat wahrscheinlich über Jesus geflucht. Boah. Okay, dieser Petrus, der so treu sein wollte. Jesus stirbt am Kreuz, Jesus steht wieder auf und dann begegnet er seinen Jüngern wiederum. Und er gibt ihnen zwei Lektionen und es geht mir um die zweite Lektion. Die erste, das sind zwei Tierlektionen. Also wenn wir irgendwelche Zoolektionen wollen, dann sind die in Johannes 21 zu finden. Das eine ist eine Fischlektion. Und Jesus bringt ihnen bei, wie man fischt. Und ich glaube, das Beispiel ist naheliegend genug, um zu sehen, worum es eigentlich geht. Nämlich um Evangelisation. Meine Frau macht bei uns in der Gemeinde die Kinderstunde. Und dann reden die von Fischen und von Menschenfischern. Und die Kinder in der Kinderstunde, die checken erstmal gar nichts. Hä? Aber man kann ja nicht mit der Angel die Angel hinhängen und Menschen an der Zunge rausziehen. Sagen die Kinder dann. Okay, ich weiß auch nicht, wie man Kindern was beibringt. Deswegen bin ich kein Grundschullehrer geworden. Alle Achtung an diejenigen, die das können. Aber ich glaube, diese Verbindung ist naheliegend. Jesus bringt den Leuten bei, wie man fischt. Er bringt Petrus und den anderen Jüngern bei, wie man Menschen bekommt. Nämlich, indem man auf die Stimme Jesu hört. Und dann bringt Jesus ihnen auch bei, dass er sich um sie kümmern wird. Die Jünger haben die ganze Nacht gefischt, irgendwie Verzweiflung, weil ihr Meister weg da ist. Und dann sehen sie plötzlich am Ufer einen stehen, der hat ein Kohlenfeuer und die Fische brutzeln auf diesem Kohlenfeuer und er lädt sie ein zum Essen und versorgt sie. Und das ist auch eine weitere Lektion, denn der Menschenfischer, der wird sehr, sehr oft in seinem Leben Hunger haben und verzweifelt sein, wenn er die ganze Nacht unterwegs war und gearbeitet und gerackert hat und so wenig passiert ist. Und Jesus bringt ihn bei, hey, ich bin für euch da, ich bin derjenige, kommt ans Kohlenfeuer, ich gebe euch zu essen und versorge euch. Aber während jetzt diese Jünger da am Feuer saßen und gegessen haben, als sie gefrühstückt hatten, spricht Jesus jetzt zu Simon Petrus und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Das war wieder eine lange Einleitung. Er sagt zu ihm, Simon, Sohn Jonas. Ist interessant, eigentlich hat er ihm einen neuen Namen gegeben. Nur ganz am Anfang hieß es einmal Simon, Sohn Jonas. Aber jetzt kommt er wieder mit diesem alten Namen. Wahrscheinlich, weil er den Simon aufbauen muss. Er muss ihm helfen, wieder in sein Amt zu kommen. Übrigens, was ist mit den anderen Jüngern? Was machen die gerade? Die hören zu. Die sitzen am Lagerfeuer und hören jetzt zu, wie Jesus sich mit dem Simon Petrus unterhalten wird. Und er fragt ihn, also Jesus fragt Simon, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Ja, das ist interessant. Wie werden die anderen sechs Jünger die waren zu siebt unterwegs, jetzt sitzen die anderen sechs mit dabei und die werden ihre Lauscher gespitzt haben. Petrus, du hast doch immer gemeint, dass du der besonders gute Hirte bist, dass du der besonders fleißige Jünger bist. Und jetzt stellt Jesus die Frage, liebst du mich mehr als diese? Und er meint damit nicht, liebst du mich mehr, als du die Fische liebst. Er meint auch nicht damit, liebst du mich mehr als diese Jünger, sondern er will fragen, hast du mich mehr lieb, als die anderen mich lieb haben? Und die Frage ist unheimlich wichtig. Was denkst du eigentlich über dich? Liebst du Jesus mehr als die Leute, die rechts und links von dir sitzen? Der Petrus hatte das früher gedacht. Und Hirten oder Leiter in der Gemeinde denken das öfters von sich. Das ist mir öfters vorgekommen, in meinem Herzen übrigens auch. Dann denke ich, boah, aber wie wird der Herr mich beurteilen? Bin ich nicht doch ein bisschen eifriger als die Leute um mich herum? Und es ist gut, dass diese Geschichte dasteht, weil ich mich leider zu oft in Petrus wiederfinde. Und deswegen fragt Jesus vor allen Leuten, liebst du mich eigentlich mehr als diese? Und hier ist manchmal hilft es ein bisschen, diese griechischen Worte dazu gucken. Dann sagt Jesus, liebst du mich? Also Agapao, das ist ein starker Begriff für Liebe. Und der Petrus, der traut sich jetzt diesmal nicht zu sagen, ja, ich liebe dich mehr als diese. Auch wenn die anderen dich verraten würden, würde ich das nicht machen. Er ist ein für alle Mal kuriert worden. Und diese Heilung war so wesentlich und wichtig. Seine Antwort ist ganz einfach. Er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und hier ist ein schwächerer Begriff für Liebe, Phileo. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und die Übersetzungen im Deutschen machen das auch deutlich. Liebst du mich? Ja, ich hab dich lieb. Es ist ein Unterschied, ob ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich. Boah, als ich das erste Mal gemacht habe, ich habe sie gefragt, die zwei Rosen liegen neben mir und Tee und Nussecken, so habe ich sie gefragt am 2.2.2002. Weil es fiel mir so schwer zu sagen, ich liebe dich. Den Termin habe ich genommen, damit ich es mir merken kann. Ich hatte auf den Kalender geguckt und gesehen, diesen Samstag ist so, das passt. Das ist ein schöner Termin, dann habe ich mir den Samstag ausgesucht. Aber dabei ist es mir so aufgefallen, zwischen ich habe dich lieb und ich liebe dich, ist es ein Unterschied. Oder wenn wir zu unseren Kindern sagen, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Das ist nicht das Gleiche und diese Übersetzung macht das hier eigentlich sehr, sehr gut deutlich. Und der Petrus ist nicht mehr so mit breit geschwellter Brust da und sagt, Jesus, ich liebe dich so sehr, sondern er sagt, Jesus, du weißt es. Du kennst die Regungen in meinem Herzen. Und du weißt, in meinem Herzen ist durchaus irgendwas für dich da. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich dich mehr liebe als die anderen. Aber ich habe dich doch irgendwie lieb. Und mit dieser Haltung gibt Jesus ihm einen Auftrag und sagt, wenn das so ist, weide meine Lämmer. Kümmer dich um meine Lämmer. Ich werde hinterher noch was zu diesen Sachen sagen. Kümmer dich um meine Gemeinde. Und das haben die anderen Leute gehört. Das war hier nicht nur ein Petrus, ich vergebe dir wieder. Das war auch eine Einsetzung vor den anderen Leuten. Petrus, derjenige, der Jesus am stärksten verraten hat, wird von Jesus jetzt eingesetzt, um der erste Apostel in der Christenheit zu sein. Wenn wir die Apostelgeschichte angucken, dann stellen wir fest, die ersten 12 Kapitel ist Petrus die prägende Gestalt. Und dann ab Kapitel 13 ist Paulus die prägende Gestalt. Petrus ist der Apostel für die Juden. Paulus ist der Apostel für die Heiden. Und Jesus nimmt sich ausgerechnet den, der ihn verleugnet hat. Der dreimal gesagt hat, ich kenne dich nicht. Der geflucht hat, so wie das in Übersetzung steht, und gesagt hat, ich will die Begriffe gar nicht in den Mund nehmen, ich habe mit diesem nichts zu schaffen. Und vor allen Leuten setzt er ihn ein. Und das ist die Frage. Und die Frage ist, warum? Will ich gleich was zu sagen und einen Vorschlag geben? Jetzt spricht Jesus ein zweites Mal zu ihm und sagt, Simon, Sohn Jodas, liebst du mich? Und Jesus hat die Frage schon wieder ein bisschen abgeschwächt. Nicht, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben, sondern liebst du mich eigentlich? Aber immer noch mit diesem starken Wort, lieben. Und Petrus antwortet auf die gleiche Art und Weise, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ein drittes Mal, Jesus sagt wieder zu ihm, hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal sagt Jesus zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Und jetzt geht Jesus noch eine Stufe runter und sagt, okay, hast du mich zumindest ein bisschen lieb? Und die Frage ist, warum macht er das dreimal? Petrus antwortet wieder das Gleiche, aber diesmal ist er traurig. Und warum ist er traurig? Ich finde zwei Erklärungen. Zum einen ist Jesus immer weiter runtergegangen. Und der Petrus stellt fest, seine Liebe zu dem Herrn ist nicht so, wie er das früher gedacht hat. Und das macht mich auch traurig, wenn ich in meinem Leben feststelle, ey, meine Nachfolge zum Herrn ist nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Und ich denke, jeder, der einige Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, wird festgestellt haben, dass unser Herz oft mehr wollte, als wir tatsächlich zu leisten imstande sind. Wir denken, ich werde dem Herrn volle Kanne dienen. Und dann merke ich in der Woche, dass meine Treue zum Herrn doch nicht so groß war. Und das hat der Petrus dreimal festgestellt. Er merkt, ja, ey, diese feurige Liebe und dass ich alles für den Herrn geben würde, das hat sich in der Realität nicht als tragfähig erwiesen. Ich habe ihn vor einigen Tagen, das ist nicht lange her, die ganze Geschichte, vielleicht vor einigen Wochen, habe ich ihn schamhaft verraten. Das ist die eine Erklärung. Er merkt irgendwie an sich so viel Schlechtes. Aber die andere Erklärung ist, Jesus fragt ihn dreimal. Und ich glaube, er macht das dreimal, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hatte. Und jetzt merkt er, ja, ey, der Herr hat mich erwischt. Aber Jesus sagt wieder zu ihm, weide meine Schafe. Petrus hatte ihm ja geantwortet, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und ich glaube, dass es eine gute Haltung ist, dass wir nicht vor die anderen Leute treten und sagen, ich liebe ihn. Das ist eine komische Haltung, denn sobald wir dieses, wie soll ich das erklären? Sobald wir so eine stolze Haltung in unserer Liebe haben, ist das ein bisschen schräg. Also nehmen wir an, da ist ein Gentleman und er geht und will seiner Frau mit aller Inbrunst zeigen, dass er sie liebt. Aber in seinem Liebe zeigen wollen, ist ein bisschen Arroganz mit dabei. Er möchte nämlich, dass das andere sehen. Also habt ihr was von Instagram gehört? Das war jetzt frech, ne? Ich habe zu den Älteren geguckt. Also es ist so eine Seite, auf der man alles präsentiert aus seinem Leben. Jetzt stellen wir uns vor, der eine liebt, will seine Frau lieben, aber zeigt dann alles auf Instagram, damit die Leute sehen, was für ein toller Lover er ist. Das fühlt sich falsch an. Und jede Liebe, die etwas in sich trägt, wo man denkt, ja, aber die anderen sollen sehen, wie doll ich die liebe, da ist was Ungutes mit drin. Und Petrus ist aber davon kuriert worden. Und jetzt sagt er einfach, Jesus, du weißt, wie mein Herz ist. Du weißt es. Und das ist so eine starke Heilung. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der ganzen Bibel, weil ich merke, wie ein stolzer Mann kuriert wurde, aber seine Liebe ist trotzdem geblieben. Es ist ja nicht so, dass er Jesus vorher gar nicht geliebt hatte. Aber das Falsche in seiner Liebe ist kuriert worden, nämlich dieses, alle Leute sollen es sehen und ich brüste mich dessen, dahin, dass er sagt, du weißt es. Und dann setzt Jesus ihn ein, damit er die Schafe hütet. Und ich glaube, das hat zwei Gründe, warum Jesus ihm diesen Job gibt. Wenn wir überlegen, wer darf die Schafe von Jesus hüten, dann würde ich sagen, ist die wichtigste Eigenschaft von einem Ältesten oder einem Hirten oder einem Aufseher die Liebe zu Jesus. So, ich habe lange darüber nachgedacht, was qualifiziert mich? Das Wichtigste, ich bin bei uns in der Gemeinde in Koblenz einer der Ältesten, das Wichtigste ist, dass ich den Herrn lieb habe. Wenn das nicht da ist, dann sollte ich das bleiben lassen, schnell wegrennen, irgendeinen anderen Job machen, Kranschulung durchführen oder irgendwie sowas. Aber wenn ich den Herrn lieb habe, dann kann ich mich um seine Herde kümmern. Denn, ich habe das erst angedeutet, die Herde ist bockig. Manchmal verhält die sich, das klingt jetzt so, klingt irgendwie blöd, aber Schafe verhalten sich halt nicht immer so, dass du sagst, das ist zum Verlieben, sondern es gibt ein ständiges Murren. Als der Mose das Volk Israel hüten sollte, in 4. Mose, nur Gejammer, nur Gejammer. Seine eigene Schwester, sein eigener Bruder kommen und treten gegen ihn auf. Und nach einigen Male sagt Mose zu Gott, ey, das ist nicht mein Volk, nicht ich habe die gezeugt. Warum hast du mir die übergeben? Ich habe überhaupt keine Lust auf die. Wie kannst du also in solcher Haltung weitermachen, indem du den Herrn lieb hast? Okay, das ist das eine. Nur das wird uns helfen, durchzuziehen, denn Leitungstätigkeiten sind immer mit Not und Sorgen verbunden. Immer mit Problemen. Die Leute werden immer jammern. Ein Beispiel von meinen Kindern. Übrigens, ich habe das auch immer gemacht und ich bin genauso. Aber ich buche einen Urlaub in Italien. Ne? Dann sage ich meinen Kindern, okay, was haltet ihr von dieser Hütte? Die Reaktion? Nur das Negative. Es hat mich geärgert. Ich habe mir Mühe gegeben. Okay, dann storniere ich wieder alles. Und plötzlich zucken die Kinder zusammen und sagen, nein, das ist eigentlich ein schönes Haus. Warum habt ihr jetzt nur gejammert? Ja, weil jetzt nicht alles gut dran war. Okay, das steckt in uns drin. Übrigens nicht nur meine Kinder sind so, ich bin genauso. Immer direkt das sehen, was nicht passt. So, wie kann man sowas aushalten, indem man den Herrn lieb hat? Und deswegen kriegt Petrus die Aufgabe. Also das ist Nummer eins. Er bekommt die Aufgabe, weil er Jesus lieb hatte. Aber er bekommt zweitens die Aufgabe, weil er nicht glaubt, dass er Jesus mehr lieb hat als die anderen. Und dazu möchte ich jetzt einiges sagen. Ein Ältester oder ein Hirte, der meint, dass er ein besserer Gläubiger ist als die anderen, ist eine Fehlbesetzung. Mein Eindruck von den Streitigkeiten, die ich so mitbekommen habe, einer meiner besten Freunde ist Ältester, ein anderer ist Ältester, mein Schwager ist Ältester und so weiter. Also ich bin durchaus der Onkel von meiner Frau, der ist Gemeindegründer und Älteste. Deswegen, ich will einfach nur sagen, ich kenne einige Leute, die diese Aufgabe machen und dann frage ich immer, wie geht es dabei? Und die meisten Streitigkeiten in der Gemeinde, die ich mitbekommen habe, zwischen Ältesten und Gemeinde bestehen darin, dass der Älteste arrogant ist. Und das darf nicht sein. Wenn er meint, ich bin besser, dann ist das ein Problem. Wie kannst du dann auch noch die Schafe hüten? Das geht nicht. Und das möchte ich an einem Beispiel von Jesus zeigen. In Hebräer 5-7 wird gesagt, dass Jesus ein Hohepriester ist. Und der Hohepriester macht eigentlich was Ähnliches wie ein Hirte. Der Hohepriester, der steht zwischen Gott und den Menschen. Und es gibt zwei Eigenschaften, die er erfüllen muss. In Bezug auf Gott muss er anerkannt sein. Hebräer 5, am Anfang wird das genannt. Gott muss ihn anerkennen und ihn benennen. Und nicht jeder kann einfach diese Aufgabe machen. Wenn Gott ihn gar nicht anerkennt, dann kann er diesen Job direkt lassen. Das ist die Aufgabe in Bezug auf Gott. Aber in Bezug auf den Menschen muss er eine andere Anforderung erfüllen. Und die ist, er muss Nachsicht haben. Und Nachsicht bekommt man vor allem, wenn man selber Schwachheiten hat. Ich kann das mal vorlesen. In Hebräer 5 wird das gesagt. Jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in der Sache mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und deswegen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und dann fängt er an, von Jesus zu reden und erzählt von der Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane war. Du denkst, Jesus hat keine Schwachheiten? Naja, Jesus musste erst gehorsam lernen. Als er im Himmel war, kannte er das nicht. Er hat immer einfach die Dinge getan, die nicht schwer waren. Aber gehorsam lernt man erst da, wo es gegen den eigenen Willen geht. Und jetzt kniete Jesus im Garten Gethsemane und hatte Angst und sein Schweiß war wie Tränen und wie Blutstropfen, weil er so eine Angst davor hatte. Und er sagt zum Vater, Vater, ich will das nicht, ich will das nicht. Und er kannte dieses Gefühl, dass man nicht den Willen Gottes tun wollte. Das zeigt, er ist mit Schwachheiten behaftet. Und nur weil er diese Schwachheiten kennt, kann er auch jetzt uns helfen. Denn uns geht es ja total oft so, dass wir sagen, Jesus, ich will das nicht. Es fällt mir so schwer, dir gehorsam zu sein. Aber nur weil er das hat, kann er nachsichtig mit uns sein. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, genauso auch für den Hirten. Er muss ein Gefühl für die Schwachheiten der Leute haben und Nachsicht haben. Und der Petrus hatte das bekommen durch seine Sünde, als er Jesus verraten hatte. Und deswegen bekommt er von Jesus die Aufgabe, weide meine Schafe. Wobei hier unterschiedliche Dinge stehen. Da wird von Lämmern gesprochen und von Schafen, von Weiden und von Hüten. Und das bedeutet, dass man unterschiedliche Aufgaben hat. Petrus sollte jungen Gläubigen helfen. Das ist leicht. Auf jeden Fall leichter als Gestandenen. Die Jungbekehrten bei uns in der Gemeinde sind total simpel zu handeln. Die kommen und fragen, wie macht man das? Die bekehren sich und dann sagst du, hilft man denen in der Bibel zurecht und dann sagen die, okay, mache ich. Die älteren Schafe, die sind schwierig. Die haben schon ihre Traditionen und ihre Dinge. Und das ist gar nicht qualifizierend, das ist bei mir ja genau so. Aber es ist ein Unterschied zwischen Lämmern und Schafen. Aber er bekommt beides. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen Weiden und Hüten. Ich weiß, die Begriffe sind nah beieinander, aber das eine spricht eher davon, dass man dem anderen Nahrung gibt, dass man den versorgt. Vielleicht sowas wie durch eine Bibelarbeit oder hier das, was in der Kinderstunde gemacht wird oder das, was hier läuft. Aber Hüten bedeutet, dass man jemanden beschützt. Ein Hütehund gibt keine Nahrung. Ein Hütehund sorgt dafür, dass die in ihrem sicheren Raum bleiben. Und das sind diese zwei Aufgaben und er bekommt beide, um der Gemeinde darin zu helfen. Und jetzt müsste ich wissen, wie viel Zeit ich eigentlich habe. Das habe ich vorher gar nicht abgesprochen. Halbe Stunde insgesamt. Ne, von jetzt noch.
Bis Viertel nach.
Danke. Okay. Denn jetzt kommt ein weiterer Aspekt. Jesus sagt zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und wahrscheinlich ist damit so ein Gebet gemeint, und ein anderer wird dich güten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und das ist ein interessanter Aspekt. Petrus ist eigentlich gerade zu dem Oberhirten der Gemeinde eingesetzt worden. Und direkt im Anschluss danach teilt Jesus ihm mit, dass er selber nicht der Größte ist, sondern dass er sich unterordnen muss. Früher hast du gemacht, was du willst, und in Zukunft wirst du nicht machen, was du willst. Das ist interessant. Gott nimmt vor allem diese Führungsleute und die müssen Dinge tun, die sie nicht wollen. Hatte ich gestern schon in Bezug auf Paulus. Gott sagt über Paulus, er wird Dinge machen, ich werde ihn güten und er wird Dinge leiden müssen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt für alle Führungsleute. Sie sind dann ja nicht plötzlich diejenigen, die alles selber entscheiden, sondern besonders Führungspersonen in der Gemeinde werden von Jesus gebunden und müssen tun, was die wollen. Lesen wir uns die ganzen Führungspersonen in der Bibel durch. Mose sagt, ich will das nicht. Aber er muss tun, wozu Gott ihn aufträgt. Petrus wird hinterher Dinge tun müssen. Er wird laut der Tradition hinterher über Kopf gekreuzigt werden. Das wollte der nicht. Aber er muss das tun. Und das ist, finde ich, so eine gute Haltung, wenn eine Führungsperson die Gemeinde hüten will, aber selber Gott dermaßen untergeordnet ist, dass er sagt, ich selber bin Gott gebunden. Und als sein Verwalter habe ich total viele Probleme und Nöte, aber ich bin ihm gehorsam. Hat er so, bekommt er Autorität, um der Gemeinde auch Dinge sagen zu können. Aber ich kenne jetzt keine Bibelstelle dazu, aber mein Eindruck von den Geschichten ist, dass besonders Führungskräfte tun müssen, was die nicht wollen. Folge mir nach und ich werde dich in Dinge führen, auf die du vielleicht gar keine Lust hast. Petrus wendet sich um und sieht Johannes. Es wird immer diskutiert, wie alt Johannes ist. Manche sagen, der war erst noch ein Teenager. Und das könnte gut sein, denn laut der Tradition hat er erst 95 nach Christus die Offenbarung geschrieben. Wahrscheinlich war er ein relativ junger Kerl. Und trotzdem ist er später zu so einer wichtigen Gestalt geworden. Und Petrus ist jetzt ja gerade der Pastor geworden. Also Pastore bedeutet einfach Hirte, ne? Das ist ein Begriff in Lateinisch und in anderen Sprachen. Aber er ist jetzt der Pastor geworden und dann guckt er sich einen seiner Mitglieder an, Johannes, und sagt, aber was ist mit dem? Ja, achten wir drauf, wie wir über Menschen denken. Denn Jesus hatte vorhin gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und die Gefahr für einen Hirten ist, zu sagen, das sind aber meine Lämmer, das sind meine Schafe. Sind sie nicht. Der Hirte ist einfach ein Verwalter. Er wird von Gott als Zwischenposition eingesetzt, damit er Gottes Schafe führt. Und diese Lektion bekommt er hier gerade. Der Petrus sagt sich, ja, was ist hier mit Johannes? Was machen wir mit dem? Und Jesus antwortet, ich lese die Geschichte mal vor. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, aber was ist mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Und diese Geschichte macht so deutlich, dass zwischen ich habe Verantwortung über Leute und es sind trotzdem Gottes Leute, eine gewisse Spannung besteht. Denken wir als Hirten niemals, dass wir jetzt die komplette Verantwortung für Gottes Leute hätten. Ja, wir sollen sie hüten. Wir sollen für sie beten, wir sollen für sie einstehen, aber Gott geht ihren eigenen Weg mit ihnen. Und leider, habe ich gesagt, dass ich Russlanddeutscher bin? Gestern mal. Leider ist in unserer Kultur viel Schmuh getrieben worden, dass Älteste plötzlich Bestimmung machen wollten über ihre Schafe, die nicht gehen. Gerade eine ganz neue Geschichte bei uns in Koblenz, wo ich denke, was haben sich die Ältesten da angemaßt? Dass sie einer Frau, das ist jetzt so eine ganz komische Geschichte, aber dass eine Frau plötzlich ihren Job nicht machen soll, weil die Gemeinde meint, dass da falsche Klamotten getragen werden. Das ist unvorstellbar. Wie kannst du so frech sein und denken, dass du dich als Ältester um sowas kümmern darfst? Und Jesus will diese Lektion dem Petrus einhämmern. Ja, du sollst dich um meine Schafe kümmern. Aber was im Endeffekt mit diesen Leuten passiert, was geht es dich an? Machen wir es ganz praktisch. Einige Leute bei uns haben in Koblenz gewohnt, studiert und dann ziehen sie weiter. Hey, das ist ihr Ding. Gott geht ihren Weg mit ihnen. Solange sie bei uns in der Gemeinde sind, kümmere ich mich und versuche irgendwie zu hüten und Nahrung zu geben. Aber wenn sie woanders wegziehen, dann sie gehören dem Herrn und dann soll sich der nächste Hirte drum kümmern. Als ein Beispiel. Und wen die heiraten, ich würde durchaus manchmal Rat geben. Also ich habe schon mal eine angerufen und habe gesagt, ich würde dir dringend raten, heirate ihn nicht. Okay, aber ich habe es vorsichtig gemacht. Ich sage, ey, ich weiß, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber ich glaube, wenn ihr heiraten würdet, das würde in eine Katastrophe enden. Aber ich kann noch nicht hingehen und sagen, hier, ich sehe von dem Herrn, das ist das Ding. Da müsste mir der Herr schon sehr, sehr, sehr deutlich eine Vision oder was auch immer geben. Habe ich zumindest noch nie bekommen. Okay, das sind vielleicht irgendwie mal Beispiele, von denen ich gehört habe. In jedem Fall sagt oder bekommt der Hirte jetzt so eine gewisse Einschränkung. Und das heißt, wenn ich will, dass mit ihm irgendwas passiert, das geht dich nichts an. Ich bin immer noch der Oberhirte. Und damit macht Gott eine Klassifizierung. Er sagt, ich bin der Oberhirte, du bist nur ein Zwischenhirte und kümmere dich jetzt um die Leute, aber sie denkt nicht, dass du der Obermacker bist. Und der Petrus hat daraus gelernt und hat am Ende seines ersten Briefes Anweisungen gegeben, wie man nun Hirte sein soll. Und auch dazu möchte ich zum Abschluss noch die drei Prinzipien nennen. Also es geht, ich hoffe, das ist deutlich geworden, es geht heute darum, mit welcher Motivation arbeiten wir oder sind wir Hirten? Mit welcher Haltung? Und so sagt Petrus, der gerade diese Lektion von Jesus gelernt hat, am Ende Folgendes. 1. Petrus 5, von 1 bis 4. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig. Auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig. Und nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte oder der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und der Petrus hat seine Lektion gelernt. Wenn er jetzt zu anderen Hirten redet, sagt er nicht, ja, aber ich bin der Papst. Entschuldigung, ich bin der Oberhirte. Sondern er sagt, ich als Mitältester. Leider hat sich in der Kirchengeschichte ganz, ganz schnell etwas etabliert. Man hat gesagt, um die Kirche reinzuhalten, werden wir immer dafür sorgen, dass es eine verantwortliche Person gibt. Also hat sich alles auf eine Person konzentriert. Schon 100 nach Christus. Ich glaube, der Ignatius war das. Der hat, ich habe hier in diesem die apostolischen Väter, das ist direkt nach der Bibel die erste Literatur, die es gibt. Die sagen schon, das Abendmahl zählt nicht, wenn der Bischof nicht da ist. Und da ist es schon nur eine einzige Person geworden. Und viele Dinge in der Gemeinde zählen nicht, wenn er nicht da ist. Weil man die Gemeinde reinhalten wollte und der Trick war, dass man das auf eine Person beschränkt hat. Und wenn man den Weg schon beschritten hat, dann kann man ja den nächsten gehen. Und dann hat man gesagt, ja, aber wenn man so eine große Kreisverwaltung hat, dann ist der wichtigste Bischof doch derjenige, der in der Hauptstadt wohnt. Und dann gab es einige wichtige Bischöfe und am Ende hat sich das komplett auf Rom konzentriert. Und das ist das Problem gewesen, dass man gemeint hat, es gibt den Hirten und dann gibt es verschiedene andere Hirten, also die Ältesten, aber da schalten wir noch verschiedene Positionen zwischen. Da hat der Petrus so nicht gedacht, sondern er hat gesagt, ey, ich bin einfach Mitältester. Es gibt Jesus als Oberhirten und dann die Herde, die gehütet werden muss, und dann, aber die Hirten, die anderen sind einfach irgendwie zwischen. Aber es gibt nicht unterschiedliche Positionen darin. Er und das war's. Also die Ältesten und das war's. Aber er zeigt jetzt diesen Ältesten, mit welcher Haltung man die Herde Gottes hüten soll, die bei euch ist. Und das Erste ist, dass es nicht aus Zwang passieren soll. Wir hatten die Frage gestern. Was ist aber, wenn einer irgendwie als Ältester gesehen wird und der sagt, nee, ich möchte nicht. Dann lass es. Er sagt hier, freiwillig, nicht aus Zwang. Und das ist, da gibt es in der Literatur hin und ganz lustige Sachen. Zum Beispiel, also das ist jetzt mehr an Führungskräfte gerichtet. Da gibt es Leute, die dann zum Beispiel Führungsgespräche führen müssen. Also es gibt halt den Chef und er sagt, ihr müsst die Führungsgespräche auf diese und jene Art führen. Das heißt, die Leiter werden dazu gezwungen, die Gespräche in einer gewissen Art zu führen. Wie endet sowas? Hat jemand von euch schon mal Erfahrung gemacht? Eine Führungskraft, die gewisse Führungsdinge tun muss, obwohl sie davon nicht überzeugt ist? Wie sieht sowas aus?
Chaotisch. Frustrierend für beide.
Ja. Der nur spürt's. Dann sagt er, ja, du weißt, ich muss das jetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber total oft gibt es Personen, die irgendwie da reinrutschen. Ich glaube, in der Geschäftswelt ist es manchmal so, da hat hier Matze, unser Kumpel, gesagt, ja, der Programmierer kann nicht weiter aufsteigen, also sagt er, ich nehme die nächsthöhere Klasse, aber dann programmiert er nicht mehr, sondern muss Führungstätigkeiten durchführen. Der hat eigentlich keinen Bock drauf, aber um des Geldes willen oder wie auch immer macht er das. Das ist total schlechtes Führen. Wer nicht führen möchte, der lasse das. Und in der Gemeinde genauso. Du musst das wirklich wollen. Ich habe zum Beispiel einen immer wieder dazu gedrängt, der sagt, ich weiß nicht, ob ich Ältester bin, ich weiß nicht, ob ich Ältester bin. Und dann habe ich das hier irgendwie doller durchdacht und gemerkt, das ist ein Fehler, was ich mache. Ich glaube, dass er ein guter Hirte ist, aber wenn er das nicht will, dann lasse er das. Jetzt denke ich, er soll es lassen und jetzt meint er, jetzt will er aber. Ist okay. Der zweite Punkt ist, dass man nicht mit schändlichem Gewinn rangehen sollte. Und die Frage ist, was mit schändlichem Gewinn ist. Hier steht, das ist interessant, er sagt nicht, dass man gar keinen Gewinn haben darf. Denkt ihr, dass Älteste einen Gewinn haben werden von dem, was sie machen? Ja oder nein? Ja. Benni meint ja?
Im Himmel.
Im Himmel? Deswegen, es gibt einen Gewinn. Es gibt einen Gewinn. Aber sehen wir zu, dass es kein schändlicher Gewinn ist. Wie er das hier sagt. Nicht mit schändlichem Gewinn, sondern bereitwillig. Und wenn einer einfach Dinge nutzen möchte, vielleicht einfach, weil er sagt, ich will einfach die Macht haben. Ich würde behaupten, das ist ein schändlicher Gewinn. Oder weil einer sich vielleicht sogar bereichern will. Ich habe jetzt von dem John Lennox in seinem Buch, wo es ums Arbeiten und Geld geht, gelesen, dass er sagt, ich bin im Gespräch mit vielen Leuten aus ärmeren Ländern, also sagt der John Lennox, das ist so ein Mathematikprofessor, der viele Bücher schreibt. Und seine Erfahrung ist, dass viele sagen, ja, es gibt gerade hohe Jugendarbeitslosigkeit und wenn ich hier für die Gemeinde arbeite, dann habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Außerdem ist der Arbeitgeber total human, ich muss nicht viel machen. Das ist schändlicher Gewinn. Aber das gibt es in Massen, so sagt zumindest John Lennox. Und ich kann es mir auch gut vorstellen. Okay, es ist einfach mal irgendwie Pastor werden, Bezahlung stimmt und ich muss nichts machen. Das ist eine Not. Und das ist auch falsch. Mach's bereitwillig, weil du möchtest. Und dann gibt es den dritten Punkt, und der hat es nochmal in sich. Er sagt, nicht als solche, die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Wenn du einfach hingehst und sagst, tu das! Dann ist das laut. Ich wollte es nicht machen, um Leute zu wecken, sondern einfach um Lautstärke zu generieren. Dann ist das laut, aber du selber musst gar nichts machen. Als Führungskraft kann man einfach nur Bestimmer sein. Und ich stelle fest, dass es oft, wenn ich zum Beispiel Kinder beobachte, dann sagt einer, ich will Bestimmer sein, ich will Bestimmer sein. Aber man stellt ja nach einiger Zeit fest, Führen hat ganz schön viel mit Leiden zu tun, mit Herausforderungen und so weiter. Und dann will man nicht mehr unbedingt führen. Es darf auf jeden Fall nicht sein, dass man einfach nur Bestimmer sein will. Das wäre eine falsche Haltung, wenn man führen möchte, wenn man einfach über sie herrschen will, sondern indem man Vorbild ist. Und Vorbild sein ist total leise. Da macht einer einfach irgendwas. Und die Leute gucken und sehen sich das Ganze an und machen einfach nach. Man macht im Grunde genommen eine Kopiervorlage. Das habe ich gestern auch schon erwähnt. Ich habe am Anfang unserer Arbeit in Koblenz einfach immer nur nachgemacht, was mir die anderen gesagt haben. Nicht, was die mir befohlen haben, sondern ich habe einfach nur das Vorbild gesehen und danach gearbeitet. Der Albert Schweitzer, dem wird der Satz zugeschrieben, ein Beispiel zu geben ist nicht die wichtigste Art, wie man andere beeinflusst. Es ist die einzige. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, es gibt noch andere Beeinflussungsarten, aber es spitzt trotzdem sehr pointiert zu, worum es geht. Das Beispiel macht so viel. Und die Idee ist folgende, auch dazu mal ein Zitat. Also ich versuche gerade eine Analogie zu machen, so einen Vergleich. Wir wissen, dass es bei der Frage nach der Wahrheit neben der akademischen Diskussion noch eine weitere Ebene gibt. Wahrheit besitzt eine unerhörte und unbestreitbare Autorität, die uns zwar leise, aber dennoch beharrlich und klar Unterordnung und Loyalität einfordert. Also ich mache es nochmal in einfach. Wenn wir einfach diskutieren und überlegen, was ist denn wahr, dann brauchen wir gar nicht danach einen Befehl geben, sondern die Wahrheit selber fordert auf, danach zu leben. So, du brauchst dem anderen nicht sagen, ey, guck mal, das ist wahr, jetzt musst du es auch tun. Sondern, also keiner wird hier sitzen und zugeben, ja, es ist falsch, aber ich mach's trotzdem. Und genauso ist es mit Vorbildern auch. Der Tisch ist dreckig und die ganzen Kinder sitzen da, räumen nicht ab. Plötzlich steht einer auf, der Besuch auch noch, und räumt den Tisch ab. Was machen die anderen am Tisch? Ohne ein einziges Wort denken die, oh ja, stimmt, wir sollten den Tisch mit abräumen. Auf so eine Art funktioniert Vorbild. Das heißt, wir sehen das einfach und dieses Vorbild hat einen Imperativ, hat einen Befehl in sich. Und auf diese Art sollen Älteste vorangehen. Sie sollen einfach die geistlichsten Leute in der Gemeinde sein, dass die Leute sehen, ey, so möchte ich leben. Guck mal, wie er mit der Bibel umgeht. Guck mal, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit den Kindern umgeht. Seine Höflichkeit anderen Leuten gegenüber, aber auch seine Geradlinigkeit. Und trotzdem verbindet er Gnade und Wahrheit so auf eine wundervolle Art und Weise. Das führt dazu, dass man auch danach leben möchte. Und auf diese Weise, mit dieser Haltung, soll man vorangehen. Und der Petrus hatte das, glaube ich, alles aus seiner Lektion gelernt, die ich im ersten Teil der Predigt dargelegt habe. Und jetzt zum Abschluss gibt er aber auch was Motivierendes. Wenn nämlich der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Es gibt im Neuen Testament, soweit ich gefunden habe, 7 Stellen, in denen eine Krone gegeben wird. Also du kommst in den Himmel und dann kommt Jesus selbst und setzt dir eine Krone auf. Möchte einer das von euch bekommen? Also für Lohn arbeiten ist gut, ist richtig. Für die Krone arbeiten? Ich würde, ja, absolut. Will ich auch. Ich hätte gerne 7 Stück übereinander. Ist das jetzt arrogant oder? Aber wenn der Herr Jesus selber kommt und sagt, Victor, hast du gut gemacht. Guck mal, hier kriegst du eine Krone. Ich glaube nicht, dass das Arroganz oder Stolz ist, sondern weil ich ihn liebe, möchte ich von meinem Herrn geachtet und geehrt werden. Und deswegen, ich habe mit Liebe begonnen, ne? Ich hoffe, dass es deutlich ist. Und jetzt endlich mit Lohn. Und die zwei Dinge gehören sowas von zusammen. In der Christenheit gibt es so diesen Gedanken, Lohn ist falsch. Der hat sich wohl, der C.S. Lewis hat dazu einen langen Artikel gemacht, aber das hat wohl damit irgendwie mit Luther angefangen und dann ging das über Kant und der sagte, vollkommene Liebe ist total selbstlos. Das ist Quatsch. Entschuldigung Kant, du bist klüger als ich, wesentlich, aber das ist Quatsch. Und dazu ein Beispiel. Wir sind keine Kinder da, ne? Wenn der Mann die Frau heiratet und die Hochzeitsnacht kommt, dann würde er, und der Mann sagt, Frau, ich tue das hier alles nur aus Liebe zu dir, keine eigenen Interessen. Dann würde die Frau schnell wegrennen wollen. Der Kerl ist irre. Entschuldigung für das derbe Beispiel. Aber ich finde, das ist übrigens im Epheserbrief das gleiche Beispiel, nur nicht so sehr auf das Sexuelle. Aber der Punkt ist doch folgender. Weil ich den anderen liebe, möchte ich, dass er mir zurück Zuneigung und all das gibt. Also Liebe und Belohnung, Liebe und dass ich selber auch was draus habe, das gehört aufs Engste zusammen. Weil ich von dieser Person geachtet und geliebt werden will. Und weil ich in diesem Beispiel von Jesus selbst geachtet und geehrt werden will. Der Punkt ist nicht, dass ich mich hinstelle und will, dass jetzt ganz Biesing mich toll findet, sondern der Punkt ist, dass der Erzhirte irgendwann offenbar werden wird und er selbst, also Jesus Christus selbst, die Krone nimmt und mir auf das Haupt setzt. Und Älteste bekommen das. Es gibt noch andere Kronen, zum Beispiel 1. Korinther 9, wenn du den Wettkampf kämpfst, 1. Thessalonicher 2, wenn man in Menschen investiert, also Paulus sagt, ihr seid unsere Krone, wenn man den Lauf vollendet, also wenn man bis zum Schluss dabei bleibt und nicht aufgibt, wenn man Versuchungen erduldet, Jakobus 1, wenn man Verfolgungen erduldet, Offenbarung 2, oder wenn man auch das, was Gott uns gegeben hat, also sein Erbe bis zum Ende festhält, gibt es auch eine Krone. Aber eben auch, wenn man Ältester ist. Wenn man Hirte ist und sich um andere investiert, dann wird Jesus am Ende sagen, der größte Hirte, danke, dass du dich um meine Schafe gekümmert hast und ich belohne dich dafür. Und das kann uns vielleicht motivieren und uns helfen, dran zu bleiben oder auch eine Aufgabe zu übernehmen, die vielleicht verbrannt ist oder anders gesagt, die uns irgendwie schwerfällt, wo wir Not mit haben und sagen, oh, ich will eigentlich gar nicht Ältester sein oder so. Hier ist vielleicht eine Hilfe, zu dem, dass man doch will. Einfach, indem man sagt, der Herr hat mich befähigt Und er wird mich hinterher dafür belohnen. Und jetzt setze ich mein Leben ein und investiere mich für seine Herde.